Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt geht es uns um eines der renommiertesten Institute der Republik, das in 4 Jahren schließen wird, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Ein sehr wichtiges Institut, das Hamburger Institut für Sozialforschung, unter anderem mit einem bedeutenden Archiv zur Protestgeschichte der Bundesrepublik, aber auch ein Institut, die Älteren erinnern sich vielleicht, das mit der Wehrmachtsausstellung in den 90er Jahren viel Furore gemacht hat. Finanziert all die Zeit von einem Mann, nämlich vom Tabakerben Jan Philipp Reemtsma. Und heute traten er, Reemtsma und der Direktor Wolfgang Knöbel vor die Presse. Der Kollege Jens Büchsmann war für uns dabei und hörte zunächst Wolfgang Knöbel.
Wir haben schon massive Anfragen und massive Unterstützungswünsche. Und von daher ist es irgendwie traurig, klar. Aber auf der anderen Seite zeigt es uns doch, dass hier die Mitarbeiterinnen im Hause eine sehr gute Arbeit geleistet haben.
Direktor Knöbel geht 2028 in den Ruhestand. Das mag ein Anlass für das Ende des Instituts gewesen sein. Wichtiger aber ist dem Gründer Jan Philipp Reemtsma, dass die Unabhängigkeit und Freiheit des Hamburger Instituts für Sozialforschung anderswo nicht möglich sei. Weder unter dem Dach einer staatlichen Universität noch unter Regie einer Forschungseinrichtung wie der Max-Planck-Gesellschaft, die schon vor Jahren angefragt hatte.
Die Freiheit, die ich habe als Mäzen, jemanden machen zu lassen, entweder es selbst zu tun, was ich für richtig halte, oder jemandem es zu übergeben, mit ihm den Etat festzulegen und ihm ansonsten die Freiheit zur Willkür der Gestaltung zu geben, finden Sie in anderen Konstellationen nicht, die können Sie nicht perpetuieren. Das war aber, wenn Sie so wollen, der Witz dieses Hamburger Instituts für Sozialforschung.
Die Willkür der Gestaltung, dieser Reemtsma-typische Satz, steht in scheinbarem Kontrast zu der Stringenz, mit der das Institut über Krieg und Gewalt, über Folter, über den Holocaust, aber auch über Liberalität und den Rechtsstaat geforscht und veröffentlicht hat. Im eigenen Verlag und in der eigenen Zeitschrift, die nach der Hausanschrift Mittelweg 36 benannt ist. Was aus den Mitarbeitern wird, was aus dem renommierten Archiv, was aus der berühmten, auch von Studenten anderer Universitäten genutzten Bibliothek werden soll, darüber ließ sich Reemtsma bei diesem als etwas aufgezwungen empfundenen Pressegespräch kaum etwas entlocken.
Worum es geht, ist damit, von dem, was erarbeitet worden ist, nicht leichtfertig umzugehen.
Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung, wie die Tradition zumindest fortgesetzt werden kann, wenn auch nicht in Form dieses Instituts. Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Hamburger Instituts für Sozialforschung ist die Soziologin Theresa Coloma-Beck. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was können Sie denn als Beiratsmitglied tun, um diese Schließung eventuell doch noch zu verhindern?
Ja, das fragen wir uns jetzt natürlich auch. Wir waren jetzt ähnlich überrascht wie eigentlich wahrscheinlich weite Teile der Öffentlichkeit. Und was genau wir tun können, finden wir jetzt noch raus. Wir haben jetzt auch ein Schreiben an die Mitarbeiterinnen des HIS verfasst, wo wir nochmal unsere Unterstützung zugesagt haben. Also wir haben uns darauf verständigt, dass es schon notwendig ist, jetzt sich gut zu überlegen, was mit den wirklich kritischen Teilen dieser großen Forschungsinfrastruktur HIS eigentlich passiert. In bisherigen Rückschauen auf die Arbeit des Instituts ist ja immer betont worden, wie wichtig die Forschung ist, die da stattfindet in den unterschiedlichen Forschungsgruppen, Forschung zu politischer Gewalt, zur deutschen Gewaltgeschichte, politische Soziologie des Geldes, Rechtssoziologie und so weiter. Aber das ist ja praktisch nur ein Teil dessen, was das Haus ausmacht. Also es ist schon eine Besonderheit, dass diese unter demselben Dach eben auch ein Verlag und eine Zeitschrift sind, die auf sehr hohem wissenschaftlichen, aber auch sprachlichem Niveau Publikationen produzieren, bei denen oft auch der Anspruch besteht, dass sie jetzt auch einem breiteren Publikum zugänglich sind. Ein ganz, ganz kritischer Teil dieser Infrastruktur am Hamburger Institut für Sozialforschung ist eben auch das Archiv. Das ist eines von einer kleineren Zahl von Archiven in Deutschland, das zum Thema Protest und soziale Bewegung, also zu zivilgesellschaftlichem Engagement sammelt, ist aber im Kreise dieser Archive das einzige, das über viele Jahre kontinuierlich und sozusagen ressourcenmäßig abgesichert sammeln konnte. Das ist an der Stelle besonders, weil dort eben unter anderem die Nachlässe von Protagonisten und Protagonistinnen der außerparlamentarischen Opposition der Linken, auch der militanten linken Bewegungen in der Bundesrepublik aufbewahrt sind. Und für die Leute, die die Nachlässe dorthin gegeben haben, war es eben wichtig, dass sie es an ein Institut geben oder an eine Stelle, die nicht öffentlich finanziert ist.
Also warum war das so wichtig? Das scheint ja auch eine Rolle zu spielen jetzt bei der Schließung, weil der immer wieder gefragt wird, gäbe es denn nicht die Möglichkeit, das weiterzuführen in einem öffentlich geförderten Institut? Das Max-Planck-Institut zum Beispiel, da gab es ja durchaus Gespräche darüber, ob das eventuell möglich wäre. Und von dem Finanzier Jan-Philipp Remzma hörte man immer wieder, nein, das kann er sich eben nicht vorstellen. Ist das denn die richtige Haltung, tatsächlich sich zu verschließen gegenüber einer Weiterführung in öffentlichen Instituten?
Beim Archiv ist es jetzt aber eben gerade auch nicht so einfach, weil dass die Bestände eben nicht in öffentlicher Hand sind, sondern dass sie an einer anderen Stelle kuratiert, verwaltet, gepflegt werden. Das war den Nachlassgebern häufig sehr, sehr wichtig, weil das ja praktisch die Nachlässe sind von den Kritikern des Staates und den Kritikerinnen. Also das waren die, die sich an bestimmten Stellen der Geschichte für andere Ideen, auch für andere Gesellschaftsvorstellungen eingesetzt haben. Und dann war es bisweilen eben wichtig, dass man einen Ort hat, wo man anders aushandeln kann, unter welchen Bedingungen jetzt eigentlich diese Bestände erstmal aufbewahrt werden und dann aber auch einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also da gibt es sozusagen so grundsätzliche Aspekte und dann gibt es aber auch noch so praktische Aspekte. Ein privates Archiv kann anders verhandeln, unter welchen Bedingungen hat jetzt wer Zugriff auf welche Bestände, als ein öffentliches Archiv, wo das oft vorgegeben ist.
Aber das wäre ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ein ziemlich großer Verlust, wenn dieses Archiv aufgelöst werden würde. Da muss es doch eigentlich irgendeine Nachfolge geben, oder?
Ja, das wäre ein großer Verlust und der wäre auch jetzt nicht nur sozusagen ganz abstrakt, sondern der wäre auch in gewisser Weise politisch, weil man hier sozusagen sieht, also Archive heben ja auf, was man in einer Zukunft irgendwann erzählen kann über einen Moment in der Gegenwart. Und Archive leiden immer so ein bisschen daran oder sozusagen die Archivlandschaft leidet immer ein bisschen daran, dass bestimmte Akteure bessere Voraussetzungen haben, ihr eigenes Tun zu archivieren und dafür zu sorgen, dass es für eine Nachwelt aufbewahrt wird, als andere Akteure und kleinere zivilgesellschaftliche Initiativen und so weiter. Wenn man darüber etwas wissen will, was weiß ich, was da vor 60 Jahren los gewesen ist oder vor 150 Jahren, da hat man immer viel, viel mehr Mühe, als zum Beispiel zu wissen, was in Großunternehmen passiert ist oder bei staatlichen Akteuren. Also eigentlich ist jetzt auch im Sinne einer, wie soll ich sagen, auch einer Pflege von Gesellschaftserzählungen beispielsweise, ist es wichtig, dass auch diese Geschichten aufgehoben werden. Und an dieser Stelle merkt man, dass das Hamburger Institut für Sozialforschung, das stellte so einen Hafen dar für einen bestimmten Teil zivilgesellschaftlichen Engagements. Das hat sozusagen diese Erzählungen aufgehoben. Und jetzt droht dieser Hafen wegzubrechen. Also das ist dann nicht nur eine logistische Frage, wo gibt es überhaupt noch Platz, wo man das alles hin verbringen kann, sondern wo sind eigentlich dann auch passende Konstellationen, wo diese Geschichten und Nachlässe und Dokumente und so weiter neu aufgehoben werden.
Aber wo könnten die hingehen? Also ich meine, Sie haben es ja auch betont. Also auf der einen Seite der Vorteil eines solchen privaten Instituts, es ist unabhängig natürlich. Auf der anderen Seite, es ist eben durchaus ein riskantes Unternehmen. Wir sehen es ja, dass es eben dann doch von einer materiell sehr vermögenden Person abhängt, die eben diese Entscheidung natürlich fällen kann, ohne dass es da sozusagen einer größeren Kontrolle bedarf. Es ist eine private Entscheidung am Ende, die ihm niemand verwehren kann, dieses Institut zu schließen. Also da ist eine gewisse Ambivalenz, oder? Die Unabhängigkeit auf der einen Seite und die Abhängigkeit von einem einzelnen Mäzen auf der anderen.
Ja, also ich glaube, da würde ich mich jetzt in der Antwort ein bisschen auf eine etwas abstraktere Ebene flüchten.
Das hatte ich befürchtet. Ich dachte ja, dass es bei Ihnen auch Momente des Ärgerns gab über eine durchaus natürlich auch anerkannte Figur wie Jan-Philipp Remzma, aber auch vielleicht so ein bisschen Ärger, dass man sagt, naja, das ist auch enttäuschend, was da passiert.
Ja, also ich will jetzt gar nicht verhehlen, dass es auch Momente der Enttäuschung gibt. Also das wäre jetzt gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Aber die sind weniger personalisiert, sondern was sich für mich daran deutlich macht, ist, dass, glaube ich, in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckt, wie man eigentlich klug diese Art von privat finanzierten Organisationen baut. Also so ein wissenschaftliches Institut, was privat finanziert ist, das ist ja eine sehr bestimmte Art, Philanthropie zu betreiben.
Das gibt es ja in den USA zum Beispiel, ist es ja viel mehr verbreitet als in Deutschland. Ne?
Genau, genau. Und dort ist man sozusagen viel erfahrener darin, wie baue ich das eigentlich als Institution? Also wie baue ich das auch so, dass einerseits sichergestellt wird, dass sozusagen der Wunsch und die Idee dessen, der das Geld gestiftet hat, tatsächlich auch verwirklicht wird, dass das im Zentrum steht. Aber wie baue ich das auch als eine stabile Institution, die unter Umständen auch das Engagement des ursprünglichen Stifters oder der Stifterin überdauern kann? Also für mich zeigt sich eigentlich daran vor allen Dingen, wie notwendig das ist, vielleicht auch noch mal gerade in der aktuellen Situation, sich darüber vielleicht zu verständigen, wie das besser geht, dass man diese Institutionen stabil baut. Also es gibt ja noch ein anderes Institut in Hamburg, das gerade auch in der Krise ist, wie man jetzt am Wochenende in der Zeitung lesen konnte, das New Institute. Da gibt es einfach noch institutionelle Arbeit zu tun, die sich jetzt nicht nur auf das HIS beschränkt. Also es war eine Pionierleistung, glaube ich, in der Bundesrepublik so ein Institut zu gründen, überhaupt diesen Freiraum aufzumachen, überhaupt all das zu ermöglichen, was dort entstanden ist über die Jahre. Und jetzt sieht man aber sozusagen am Ende so einer langen Periode von 40 Jahren, dass man es auch noch anders gestalten kann, um es auf Dauer zu stellen. Wobei was Stifter mit ihrem Geld machen, ist ja letztlich auch ihnen überlassen. Das jetzt gar nicht.
Aber da haben Sie noch keine konkreten Modelle, die Sie mit uns teilen können.
Ich habe jetzt kein konkretes Modell, was für das HIS jetzt ein Modell wäre, aber üblicherweise sind das ja dann sozusagen gremiengeführte Stiftungsräte. Das ist kollektiver organisiert.
Ja, Sie bleiben aber jedenfalls erst einmal im wissenschaftlichen Beirat des Instituts oder ist das der Moment für Sie zu gehen?
Ich bleibe im wissenschaftlichen Beirat des Instituts. Ist einfach auch ein Gebot der Solidarität gegenüber den Kolleginnen und Kollegen. Als wissenschaftlicher Beirat stehen wir auf der Seite der Wissenschaft. Also uns geht es hier darum, das, was an wissenschaftlicher Tätigkeit ist, am HIS zu unterstützen. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht der falsche Moment zu gehen. Also da muss man jetzt im Gespräch auch bleiben mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schauen, was können wir mit der Expertise, die wir als Beiräte und Beirätinnen haben, hier irgendwie produktiv beitragen, dass jetzt nicht einfach sozusagen eine Situation wird, wo jetzt 4 Jahre lang eine Institution vor sich hin stirbt, sondern dass man irgendwie sich dafür einsetzt, das wirklich als eine Art von Transitions- oder Übergangsperiode zu gestalten. Wie das ganz genau aussieht, weiß ich jetzt aber auch noch nicht.
Das werden wir sehen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, das Ganze weiter zu beobachten. Ich danke Ihnen erst einmal für diesen Moment, Theresa Coloma-Beck, Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Hamburger Instituts für Sozialforschung, das also im Jahr 2028 geschlossen werden soll. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Gerne.